Das Jahr 2009, oder? Wie ich Karl May das Fürchten lehrte. Ab Sommer gab ich bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Antagonisten Colonel Brinkley in »Der Schatz im Silbersee«. Der edle Winnetou wurde von meinem spontanen, wie lebhaften Kollegen Erol Sander verkörpert. Schon unser erstes Zusammentreffen war denkwürdig. Alle relevanten Darsteller saßen zur ersten Leseprobe beisammen. Alle, bis auf ihn. Zu seiner Ehrenrettung sei aber angemerkt, im zu lesenden Skript war Winnetou bis dato auch noch nicht in Erscheinung getreten. Und dann fuhr ein Phaeton W12 vor, gefahren vom verspäteten Erol. Als er kurz darauf eintrat, ließ ihn seine Erklärung auch gleich edel und heldenmütig wie seinen Winnetou erscheinen. »Ich wurde aufgehalten, weil mir in der Nacht eine verwirrte Frau fast vors Auto gelaufen wäre. Ich habe erst einmal angehalten und die Polizei angerufen.« In der Notrufzentrale hatte man wohl Probleme gehabt, seinen Namen richtig aufzunehmen. Woraufhin Erol die Strategie geändert hatte. »Hier spricht Winnetou! Bitte holen Sie diese verwirrte Frau schnellstens bei Kilometerstein so und so ab!« Der erste kollektive Lacher des Tages. Dazu sollte man noch erwähnen, dass Erol Sander aus München kommend die Nacht durchgefahren war. Als nächstes richtete er seinen Blick gezielt auf mich. »Ich bin übrigens der Protagonist. Alles klar?«
»Ja, ich weiß, aber der Antagonist erschießt den Protagonisten«, erwiderte ich grinsend. Natürlich haben wir uns später noch eingehend beschnuppert und es fielen Sätze wie diese. »Also Martin, für mich bist du der deutsche Joe Pesci.« Oder »Wir müssen ja keine Freunde werden, aber wir werden hier ein geiles Ding machen.«
Das war ganz nach meinem Geschmack.
»Ja, Erol, klar, wir werden das Ding rocken. Also ich will auf jeden Fall 280.000 Zuschauer.«
»Na komm, 300.000, legt er sofort nach.
»Naja, 300.000 will ich auch haben, aber das Mindeste sind 280.«
So heizten wir uns gegenseitig an.
Natürlich war der Erfolg von Open-Air-Veranstaltungen auch stark wetterabhängig. Aber an uns würde der Triumph jedenfalls nicht scheitern, so viel war damit klar. Am Ende knackten wir mit über 322.339 Zuschauern in der Saison 2009 den bisherigen Rekord aus dem Jahre 1991 mit Pierre Brice in der Hauptrolle. Erol Sander erwies sich als super Kollege auf Augenhöhe, der mich extra aufforderte, mir den schauspielerischen Raum zu nehmen, den ich bräuchte. Das war in unserem Geschäft nicht unbedingt üblich und sprach sehr für ihn. Fürsorglich war er außerdem. Er erkannte in mir doch einen wilden Reiter und in meiner weißen Stute unberechenbares Temperament. Deshalb sollte ich unbedingt vorsichtig mit ihr sein. Aber das prachtvolle Tier war meine Wahl gewesen. Ein weißes Pferd für den Schurken mit der schwarzen Seele. Ein perfekter Kontrast. Ist doch originell, oder nicht? An einem meiner Probentage hätte mich meine weiße Stute tatsächlich beinahe erschlagen, woran sie aber völlig schuldlos war. Schuld waren vielmehr glatte Plastikbohlen unter dem Sand, sowie stundenlanges Proben, was diesen glatten Untergrund nach und nach freigelegt hatte. Ich ritt gerade eine Attacke und sollte mein Pferd laut Drehbuch zügeln, als es sich prompt aufbäumte und ausrutschte. Mich schleuderte es vom Sattel und dabei dachte ich nur noch, hoffentlich stürzt der Gaul nicht auf mich drauf. Das blieb zwar aus, aber die derbe Landung auf dem Arsch ließ mich glauben, mein Becken sei womöglich gebrochen. Zaghafte Bewegungsversuche, soweit schien alles okay zu sein. Es ging nochmal zum Check-up in die Klinik, wo man grünes Licht gab. Am Abend schaute noch ein großartiger Masseur vorbei, der mich derart gut wieder hinbog, dass ich mich am nächsten Tag zurückmelden konnte. »Ich spiele weiter, Donald. Alles soweit klar«, vermeldete ich dem Regisseur. Der war sichtbar erleichtert. »Ja, super. Ich liebe zwar Segeberg, aber sterben will ich hier trotzdem nicht. So begeistert bin ich dann doch nicht«, musste noch ein trockener Kommentar her.
Mit Donald Krämer hatte erstmals ein Fernsehregisseur das Kommando über die Inszenierung. Er machte es souverän, gab dem Ganzen vielleicht sogar hier und da eine besondere Würze. Was den Umgang mit Pferden betrifft, da bin ich kein unbeschriebenes Blatt. Mit 14 Jahren hatte ich es zum bronzenen Abzeichen im Dressur- und Springreiten gebracht. Ja, wirklich, dank eines zackigen Lehrers in der Reitschule Icking nahe dem bayerischen Wolfratshausen. Für meine Arbeit als Schauspieler war die Fähigkeit, gut reiten zu können, hilfreich, wie sich in Segeberg zeigte. Vielleicht rettete es mir ja auch Becken und Hals. Möglich wär's. Errol Sander und ich standen in den Pausen oft beisammen zur gemütlichen Zigarette zwischendurch. Auch mit Dorcas Kiefer, die die Revolverheldin Jolene Blanter gab. Wir kannten uns schon von einer früheren Zusammenarbeit, eine tolle Kollegin und liebe Freundin. Meinen liebenswerten Kollegen Harald Witscherek habe ich als skrupelloser Bandenchef mehrmals erschossen. An dieser Stelle möchte ich gestehen, Banken und Postkutschen zu überfallen war mir ein Fest. Aber dich ins Jenseits zu befördern, lieber Harald, ist mir im Herzen nicht leicht gefallen. Ich muss das klarstellen, weil ich mich durch nichts davon abhalten lasse, dir als dem Geschäftsmann aus der Postkutsche das anzutun. Selbst ein Blindgänger konnte mich nicht aufhalten. Mein Revolver versagte mir einmal den Dienst, machte keinen Mucks. Du hast mich mit großen Augen angeguckt. Das Publikum hat mich mit großen Augen angeguckt. Und ich? Ich habe einen Augenblick überlegt, bevor ich die Waffe wieder ins Holster schob, so als hätte ich meine Meinung geändert. »Knarre her!« forderte ich meinen Adjutanten improvisiert auf. »Zu früh gefreut!« ließ ich dich mit genüsslichem Grinsen wissen, legte an und feuerte. Wie gut, dass das Zündplättchen diesmal nicht versagte. »Nichts für ungut, Harald!« »Man sieht sich!« Im Laufe der Wochen meines Karl-May-Debüts geschah noch etwas. Etwas, das ich in meiner langjährigen Laufbahn so oder so ähnlich noch nie erlebt hatte. Eines Nachts im Traum überwand ich Zeit und Raum, um mein ganz eigenes Karl-May-Abenteuer zu durchleben. Es ist dunkel im Raum. Durch die Fenster fällt fahles Licht hinein. Mondlicht oder vielleicht Straßenbeleuchtung. Es reicht, um mehr und mehr der Einrichtung zu erkennen. Da steht ein großer Schreibtisch mit Laptop und Drucker. Ablagefächer angefüllt mit Papieren sehe ich auch darauf. Außerdem eine Telefonanlage. Der Arbeitssessel ist der eines nach Prestige süchtigen Chefs. Überhaupt besteht die gesamte Einrichtung aus Designermöbeln, glänzend weiße Oberflächen, gepaart mit dunklem Holz in unkonventioneller Formensprache. Eindeutig ein Büro. Und dort, im Schatten an der Wand, hängt auch ein großformatiger Fernsehbildschirm. Moment! So gut haben sich meine Augen nun auch wieder nicht an die Dunkelheit gewöhnt. Warum weiß ich diese Details? Und was mache ich hier eigentlich? Da! Ich höre ein Geräusch hinter der geschlossenen Tür. Jemand tritt ein. Ein stattlicher Mann mit altmodischer Petroleumlampe. Im warmen Lichtschein sehe ich ihn gut. Ein dichter weißer Schnurrbart. Dazu ein Kinnbart und kaum zu bändigendes Haupthaar vom gleichen Weiß. Seine Kleidung ist die eines Wildwesttrappers aus dem 19. Jahrhundert. Überrascht, geradezu erschrocken, schaut er sich um. Hält die mobile Lichtquelle dazu in alle Richtungen hoch.
»Oh Gott, das ist starker Tobak!« spricht er, nimmt dabei die Pfeife aus dem Mund, welche offensichtlich nicht mehr zieht. »Ich muss träumen! Was ist mit meiner Stube geschehen?«
Das Telefon beginnt zu klingeln und der Fernseher geht wie von Geisterhand an. Ausgestrahlt wird gerade die Sicht aus dem Weltraum auf die Erde.
»Clara«, beginnt er laut zu rufen, »Clara, Schatz, komm schnell, das musst du sehen.«
Rückwärts stolpert er gegen die Wand und betätigt dabei unwissentlich den Lichtschalter.
»Elektrisches Licht in meiner Stube? Clara, Clara.
Anstelle von Clara tritt Colonel Brinkley in das von künstlichem Licht durchflutete Zimmer.
Colonel Brinkley? Wie? Wie jetzt? Das bin ja ich. Martin Semmelrogge. Ich trage die runde Sonnenbrille, den dunkelblauen Mantel, schwarze Jeans und Cowboystiefel. So weit, so gut. Aber die Klamotten, die sind nicht verstaubt. Der Hut ist auch kein altmodischer Cowboyhut. Und wo ist der Revolvergurt? Da ist ja keiner. Dafür halte ich, also eher etwas anderes in der Hand. Der ältere Mann hat Semmelrogge alias Brinkley noch nicht bemerkt.
Clara, wo bleibst du denn? Oder ist das alles gar nicht wahr? Bin ich vielleicht schon tot?
Brinkley drückt ihm einen Elektroschocker in den Nacken. Noch nicht, du Penner, aber gleich. Das ist mein Büro.
Es knistert, Funken sprühen und die weißen Haare des Opfers richten sich jäh nach oben auf. Ansonsten keine körperliche Reaktion. Ich will sagen, Brinkley versucht es immer wieder, ergebnislos.
Ein ganz harter Bursche, was?
Lass das! Wieso brecht ihr in mein Haus ein? Clara, hol Hilfe!
Dein Haus? Das ist mein Büro. Sag mal, wo haben sie dich rausgelassen? Und jetzt halt endlich die Schnauze. Hier gibt's keine Clara, klar?
Der ältere Mann, nunmehr mit zu Berge stehenden Haaren wie Zuckerwatte, dreht sich langsam zu ihm um. Statt Furcht spricht aus ihm trotziger Stolz.
Mein Name ist Carmay. Dr. Carmay. Schriftsteller und Weltreisender. Das ist mein Haus und meine Ehefrau Clara war gerade noch in der Küche.
Während er spricht, wird er auf einen Drehstuhl gezwungen und mit Handschellen gefesselt.
Hör mal, Paps, wenn du Carmay bist, bin ich Old Shatterhand, grinste Brinkley vor sich hin.
Woher kennt ihr Old Shatterhand? Ich habe noch gar nichts von ihm veröffentlicht.
Sein Peiniger hält sich den Finger an den Kopf.
Nicht alles so, wie es sein soll da oben, was? In Büchern habe ich von ihm gelesen und in Spielfilmen habe ich ihn gesehen.
Er dreht den Gefangenen in Richtung Fernseher, wo gerade eine Dokumentation über nordamerikanische Ureinwohner in ihrem tristen Reservat läuft. Mehrheitlich übergewichtig und alle in moderner westlicher Kleidung.
Na, was sagst du nun?
Ein faszinierendes Gerät. Hoffentlich erinnere ich mich noch daran, wenn ich aufwache.
Aber das sind keine echten Indianer, stellt Carmay selbstbewusst klar. Brinkley ist drauf und dran, die Geduld zu verlieren und wieder den Elektroschocker einzusetzen.
Hör mal zu, Karl, der Weiße oder wie du auch immer heißt. Das sind Wallapai, echte Indianer. So sehen die eben aus im 21. Jahrhundert.
21. Jahrhundert, verstehe, das erklärt manches,
witzelt der berühmte Schriftsteller.
Ich befinde mich also in der Zukunft und ihr, mein ungestümer Freund, was ist eure Rolle in meinem Traum?
Ich sehe mein Ebenbild, das Gegenüber mitleidig betrachten. Hör mal zu, Kumpel, ich bin alleine hier. Oder siehst du noch jemanden? Also lass das mit deinem Ihr und Euch. Ich bin echt. Die Handschellen sind echt. Und der Elektroschocker ist es auch. Obwohl der wohl eine Macke hat. Wobei er das Gerät schüttelnd ans Ohr hält. Am liebsten würde ich die Bullen rufen. Oder am besten gleich die Männer in den weißen Kutten. Ich glaube nämlich, du gehörst in eine geschlossene Anstalt mit deinem Trapper-Outfit im Fransenlook. So bricht kein Kleinganove in Büros ein. Da kenne ich mich aus. Außerdem weiß jeder Ganove, mit wem er es bei Colonel Brinkley zu tun hat.
Fürwahr, man wollte mich schon oft in die Nervenheilanstalt einweisen.
Fällt die Antwort darauf nachdenklich aus.
Aber bei meiner Ehre, ich bin der echte Carmay. Vielleicht erlaubt ihr euch ja einen Scherz mit mir?
Brinkley setzt sich an den Schreibtisch und schaltet den Laptop ein.
Schon mal was vom Internet gehört? Vom Googeln? Ach, was frage ich überhaupt? Du kommst ja aus der Vergangenheit, kommentiert er ironisch vor sich hin. Nach einigem Tippen zieht er den Drehstuhl mit dem vermeintlich Gestörten zu sich heran. So, hier, bitteschön. Da hast du dein Karl Friedrich May. Lesen kannst du ja wohl. Und beachte die Vergangenheitsform. Er hatte, er war, er ist gestorben im Jahr 1912. Das sind auch noch Fotos. Würde mich sehr wundern, wenn du dich darauf wiedererkennst. Sein Grinsen gefriert.
Das verstehe ich nicht. Ich lebe doch noch, stottert ein verwirrter Karl May.
Das verstehe ich nicht. Wie kannst du genauso aussehen wie der Kerl da auf den Fotos? Stottert ein ebenso verwirrter Colonel Brinkley. Ich wachte auf. An die meisten Träume kann man sich ja nicht mehr erinnern. Und wenn, dann verblassen sie recht schnell. Dieser ist mir im Gedächtnis geblieben. Ein Glück, denn ich finde ihn amüsant. Er hat seinen Platz in diesem Buch verdient. Die Auftritte in Bad Segeberg waren genau wie die Rocky Horror Show das pure Vergnügen für mich. Gerne bin ich deshalb 5 Jahre später in die Welt des Karl May zurückgekehrt. Allerdings im Rahmen der Karl-May-Festspiele des europaweit renommierten Elspe-Festivals im Sauerland. Meinem Schurken-Image bin ich, der geneigte Leser kann es sich denken, treu geblieben. Ich mimte den intelligenten Gangsterboss Weller in der Inszenierung Untergeiern als Gegenspieler von Winnetou und Old Shatterhand. Naja, wer hätte mich schon gerne als anmutigen Apachen oder hünenhaften Lex Barker-Ersatz sehen wollen? Wieder einmal wurde es Zeit für ein Gerichtsurteil. Dem zugrunde lag eine Fahrzeugkontrolle. Im Verlauf derselben hatten mich die ausführenden Beamten nach Begutachtung des Führerscheins darauf hingewiesen, dass das Dokument in Deutschland nicht gültig sei. Die Fahrsperre war bis Ende 2006 befristet, versuchte ich zur Klärung beizutragen.
Das ist richtig, die hat geendet,
ließ sich der Freund und Helfer davon nicht beeindrucken. Aber Sie haben ja gar keinen deutschen Führerschein. Bestimmt glotzte ich in dem Moment ziemlich ungläubig bis verdattert aus der Wäsche. Brauche ich ja nicht, ich lebe ja in Spanien. Dieser fruchtlose Disput, der noch eine Weile so weitergegangen war, hat jedenfalls nichts bewirkt, außer der Zustellung des besagten Gerichtsurteils. Und siehe da, es geschahen doch noch Zeichen und Wunder. Die Gültigkeit meines spanischen Führerscheins auch in Deutschland wurde darin bestätigt. Denn erstens hatte ich diesen erst nach Ablauf meiner deutschen Fahrsperre gemacht und zweitens lag mein einziger und wahrer Wohnsitz in Spanien. Ein weiterer dritter Punkt sprach auch noch für mich, aber entscheidend war letztlich, dass in meinem Sinne entschieden worden war. Für mich, der ich mit dem deutschen Justizsystem in der Vergangenheit so viele Erfahrungen gemacht hatte, waren Recht haben und Recht bekommen nicht zwingend zwei Seiten derselben Medaille. Und der sinnfreien Argumentation während der Polizeikontrolle nachzuurteilen, hätte in dem aktuellen Wisch so ziemlich alles stehen können.